Pommes totweiß.
Trauertrends, wie immer heiß und fettig serviert, von Maike
und Katharina. Hallo Maike.
Hallo Katharina.
Hi, wie geht es dir?
Och, eigentlich ganz gut. Es waren ein bisschen turbulente Wochen, aber doch, jetzt langsam kehrt wieder Ruhe ein. Wie geht's dir?
Ja, bei mir ähnlich. Der September ist für mich ja immer etwas Besonderes, weil das ja der Todestag von meinem Papa ist. Am 9. September habe ich ihn ja durch Suizid verloren und am 10. September ist ja auch der Welttag der Suizidprävention und von daher ist der September immer für mich ein bisschen emotional.
Das kann ich mir vorstellen. Wow.
Ja, genau. Und deshalb wäre das auch so das Thema, was ich für heute mitgebracht habe, ob wir mal über das Thema Suizidtrauer sprechen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir natürlich auch, wenn wir auf Trends blicken, einfach gesellschaftlich einen offeneren Umgang mit diesen Themen schaffen, weil ich es eben ja auch selber erlebt habe, wie tabuisiert dieses Thema noch ist. Und ja, deshalb dachte ich, wäre das ein schönes Thema für unsere heutige Folge.
Das klingt doch spannend. Da bin ich gar nicht so, aus professioneller Sicht kenne ich das Thema oder weiß ich natürlich, welche Themen mitschwingen, wenn man jemanden durch Suizid verloren hat als Angehöriger oder Zugehöriger. Aber du bist ja quasi dann leider doppelter Experte, Expertin auf dem Gebiet. Macht das was mit dir?
Ja, natürlich macht das was mit mir. Also ich habe viele Punkte, die mich da immer wieder beschäftigen. Also zum einen möchte ich auch direkt zu Beginn dieser Folge sagen, dass ich immer von Suizid spreche oder davon, dass sich jemand das Leben genommen hat, weil ich immer noch ganz häufig leider auch in unseren Medien den Begriff des Selbstmordes oder des Freitods höre. Und das ist tatsächlich auch für mich als Angehörige total schwierig, weil zum einen das Thema Selbstmord, mein Vater war kein Mörder und das beinhaltet halt dieser Begriff. Mord hat immer was mit niederen Beweggründen oder mit einem Straftatsbestand zu tun und in diesem Zusammenhang möchte ich einfach meinen Vater nicht sehen. Und das Thema Freitod ist auch einfach ein Begriff, der nicht passend ist, weil niemand, der sich das Leben nimmt, macht das aus freien Beweggründen, sondern weil sich diese Menschen einfach in einer ganz schwierigen Lebenssituation befinden. Und deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig oder würde ich mir total wünschen, dass es Trend wird, dass wir diese beiden Begriffe aus unserem Sprachgebrauch einfach mal streichen. Mhm. Ja, und was mich natürlich auch noch sehr beschäftigt, sind die Zahlen, die leider seit 22 auch wieder angestiegen sind. Also wir waren mal unter 10.000 Suiziden im Jahr. Seit 22 sind wir wieder über 10.000. Und das sind einfach mehr Menschen, die durch Suizid sterben, als durch Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen. Und das muss man sich einfach auch immer mal wieder vor Augen führen, wie viele Menschen dadurch sterben. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir offener damit umgehen, auch mit dem Thema Depressionen, Menschen öfter ansprechen, dass Menschen sich auch mehr trauen, Hilfe anzunehmen, ja, auch sei es in einem therapeutischen Kontext, medizinischen Kontext oder bei uns eben in der Trauerbegleitung oder ähnliches. Und auch das darf Trend werden.
Hast du dich nach dem Suizid deines Vaters sehr stigmatisiert gefühlt? Das ist ja auch ganz häufig ein Thema. Es fällt leichter, darüber zu sprechen, wenn jemand an Krebs oder sonstigen Krankheiten stirbt, durch einen Unfall stirbt, also subjektiv unverschuldeter, da schwingt ja schon immer irgendwie eine Tat ja mit. Also jemand tut sich etwas an. Hast du das Gefühl gehabt irgendwie, dass du da für B oder verurteilt wurdest in deinem Umfeld?
Ich glaube, als erstes habe ich mich erstmal selber auch in so eine
Mitverantwortung gesehen, oder?
Ja, das sicherlich auch. Also gerade auch bei Suizid ist natürlich auch das Thema der Schuld und Schuldgefühle ein ganz, ganz großes, was einen natürlich als Hinterbliebene auch mal sehr beschäftigt. Hätte man es vorher sehen können oder ähnliches. Aber ich habe mich, glaube ich, auch selber, dadurch, dass ich mich noch nie mit dem Thema vorher beschäftigt hatte, war mir auch nicht klar, wie gehe ich jetzt überhaupt damit um? Ich musste ganz viele Menschen über den Tod meines Vaters informieren und wusste überhaupt nicht, was soll ich überhaupt sagen am Telefon. So das erste Mal zu sagen, ja, mein Vater hat sich das Leben genommen, das war einfach total krass und eine totale Überwindung. Und ich wusste auch nicht genau, was ich sagen sollte. Also diese Begrifflichkeit war auch total schwierig. Und dann haben wir ja auch überlegt, wie gehen wir mit der Beerdigung und allem um. Und für mich war auch total klar, also mein Vater war total gläubig und immer in der Kirche jede Woche. Deshalb war dieser Schritt natürlich noch mal schwieriger für ihn, glaube ich, auch in dem Sinne. Und dann war es auch so, dass wir auch gar nicht wussten, wie steht die Kirche überhaupt dazu? So wollen wir oder können wir überhaupt auch eine kirchliche Beisetzung organisieren oder ähnliches? Das waren natürlich alles so Fragen, die einem da im Kopf umhergingen. Also es gab natürlich auch so einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, ja, sagen wir das überhaupt oder sagen wir einfach, er hatte einen Herzinfarkt. Irgendwie hat man durch, weiß ich nicht, glaube ich auch viel durch eigene Gedanken sich selber auch in so einer Ecke manövriert am Anfang, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, Blödsinn, warum soll ich jetzt hier lügen und warum soll ich das irgendwie noch weiter tabuisieren, als das überhaupt schon ist? Ich gehe eben offen damit um. Ja.
Und wie waren dann die Reaktionen, als du dich dazu entschieden hast, das ganz offen zu kommunizieren und diesem Schamgefühl nicht nachzugeben?
Ja, das war natürlich ein Prozess. Am Anfang war das tatsächlich nicht sehr leicht und ich habe mich auch tatsächlich total alleingelassen gefühlt, weil ich kannte jetzt niemanden irgendwie in meinem Umfeld, der Angehörige nach Suizid ist oder dass ich wusste, dass jemand im Umfeld mal Suizid begangen hat. Deshalb habe ich mich relativ schnell entschieden, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen zum Thema Suizidtrauer, wo ich eben das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine mit dem Thema. Ich habe ganz, ganz extrem nach Austausch gesucht. Mhm. So habe mich ganz viel mit dem Thema beschäftigt und habe dann halt erstmal erkannt, wie die Zahlen sind, wie viele tatsächlich davon betroffen sind, weil jemand, der durch Suizid stirbt, hinterlässt ja ungefähr 6 nahe Angehörige, die davon betroffen sind. Also kann man sich ausrechnen, wie viele Menschen eigentlich in Deutschland jedes Jahr irgendwie mit diesem Thema zu tun haben. Da war es eben für mich ganz, ganz wichtig, in den Austausch zu gehen und nicht mehr das Gefühl zu haben, ich bin da ganz alleine mit meiner Trauer, auch noch dieser speziellen Trauer nach Suizid. Mhm.
Gab es eine negative Reaktion oder hast du dich durchweg angenommen, gefühlt und bist auf Verständnis gestoßen?
Also ich habe relativ schnell, ich glaube ein Jahr später, angefangen, darüber öffentlich zu schreiben, in einem Blog. Über so mal das, was ich so erlebt habe, über meine Erfahrungen. Und da muss ich sagen, da wurde es mir schon ein bisschen komisch, als ich diesen Blog veröffentlicht habe. Da dachte ich so, wow, okay, jetzt erfahren alle so meine Geschichte, die Geschichte meines Vaters. Und ja, das, als ich auf diesen Knopf drückte, um das zu veröffentlichen, hatte ich kurz ein paar, ging mein Herz kurz in die, rutschte mir das in die Hose, genau. Aber danach war es total schön tatsächlich. Ich habe ganz, ganz viel Zuspruch bekommen. Ich habe ganz viele Menschen auf einmal erlebt, die mich angeschrieben haben und sagten, wow, toll, dass du das öffentlich machst. Ich habe selbes erlebt und das war schon sehr, sehr besonders, ja. Ja, ich werde auch nie vergessen, einmal schrieb mich über Instagram eine junge Frau an, die sagte, dass ihr Vater sich vor 2 Wochen auch das Leben genommen hätte und sie niemanden hätte, mit dem sie darüber reden könnte.
Ja.
Dann haben wir daraufhin tatsächlich 2 Stunden miteinander telefoniert und das war auch ein bisschen so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, wow, ich will mich mehr mit diesem Thema beschäftigen und ich möchte insgesamt für Menschen da sein, die in Trauer sind.
Ja. Spannend.
Mhm, total. Ich habe tatsächlich jetzt auch im Vorfeld unserer Folge nochmal ein bisschen Zahlen recherchiert und ich fand es halt auch sehr, sehr erschreckend, als ich die Zahl gesehen habe, dass 80% aller deutschen BundesbürgerInnen Suizidgedanken kennen. Das bedeutet natürlich nicht, dass 80% dann auch eine Suizidalität haben, aber ja, dass eben so viele auch schon mal diesen Gedanken hatten.
Ist schon, da habe ich ja auch etwas Spannendes gelesen. Das wusste ich bisher auch nicht. Es gibt den Unterschied zwischen aktiven und passiven Suizidgedanken. Es gibt ja einmal dieses, ich möchte dieser Situation ein Ende setzen. Und dann gibt es eben diese aktiven Gedanken, auf welche Art und Weise das dann passieren könnte, die natürlich wesentlich gefährlicher sind als die passiven Suizidgedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass diese passiven Suizidgedanken sehr viel häufiger vorkommen als die aktiven. Das fand ich auch nochmal irgendwie so ein random Fact, der mir unbekannt war, den ich total spannend fand, weil das kennt man ja schon auch teilweise aus seinem eigenen Leben, dass man in so ausweglosen Situationen ist und man denkt so, ich kann einfach nicht mehr. Ne? Also das ist noch weit weg von Suizidgedanken, aber diese unglaubliche Erschöpftheit, ich kann es mir gar nicht ausmalen, wie krass das sein muss, in welcher Situation man steckt, die so ausweglos scheint, dass man einfach möchte, dass es aufhört, egal wie.
Ja, voll. Also ich muss auch sagen, auch ich kenne solche Situationen. Also ich glaube, also gerade auch so Liebeskummer, ja, gerade auch im jugendlichen Alter, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Ich habe da wirklich ganz oft gedacht, mein Leben endet jetzt so. Also auch wenn sich das so banal anhört, aber es sind ja dann wirklich echte Gefühle, die du in dir hast und wo du wirklich einfach nicht mehr weißt, wie es jetzt weitergehen soll. Ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass wir gesellschaftlich auch dahin gehen, dass wir uns psychisch stärken und all die Menschen, vor allem auch die jungen Menschen, psychisch stärken, weil unter Jugendlichen, also im Alter zwischen 15 und 29 Jahren, ist Suizid nämlich die zweithäufigste Todesursache. Mhm. Das weiß, glaube ich, auch kaum jemand, wie gefährdet junge Menschen sind. Und dieser ganze Leistungsdruck, dieser ganze Druck, der gesellschaftlich gerade auch auf jungen Menschen lastet, ich glaube, da dürfen wir gesellschaftlich echt neue Trends setzen.
Ich finde, es geht ja auch nicht unbedingt nur darum, Leute stärker zu machen, sondern den Raum dafür zu öffnen, dass man eben auch mal schwach sein darf, dass es diese Momente gibt und dass man das dann eben Anlaufpunkte hat, an die man sich wenden kann in den Momenten, wo man eben nicht weiter weiß und dass es da Leute gibt, die das mit einem aushalten und idealerweise da vielleicht auch noch Abhilfe schaffen können. Da kommen wir natürlich an so grundsätzliche Problematiken wie Therapeutenmangel beziehungsweise Platzmangel bei Therapeuten. Denn Therapeuten gibt es ja, glaube ich, gar nicht so wenige, aber die Krankenkassenplätze sind halt sehr, sehr begrenzt. Und ich finde, es ist neben dem mental stark machen auch unglaublich wichtig, dass Kinder und Jugendliche und überhaupt die Gesellschaft einfach lernt, dass man eben schwach sein darf und dass das nicht unbedingt bedeutet, dass es dafür keine Lösung gibt, sondern dass man das auch lernt auszuhalten und da Strategien an die Hand bekommt, wie man sich da selber wieder rausholt.
Bin ich voll bei dir, weil für mich ist ja Stärke auch, dass man eigene Schwächen erkennt, dass man so reflektiert ist, dass man sagt, hier ist irgendwie ein Punkt in meinem Leben oder hier ist ein Thema, da brauche ich einfach mal Unterstützung. Und genau das ist ja eigentlich, zeigt ja eher Stärke, wenn man sich selbst bewusst ist, was man braucht.
Absolut. Und dass es halt dann eben auch genau die Offenheit gibt, dass man darüber sprechen kann, eben dass man sagt, mir geht es halt gerade nicht so gut, ich hole mir jetzt Hilfe oder habt ihr einen Tipp, könnt ihr mir da weiterhelfen, an wen kann ich mich denn da wenden, dass man einfach auch sich dem Ganzen gesellschaftlich gegenüber öffnet und das nicht verurteilt, wenn jemand sagt, dass es einem nicht gut geht. Das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf an die jetzige und kommende Generation, dass das Wort Depression und Burnout so inflationär benutzt wird. Aber ich glaube, dass dem gar nicht so ist, sondern dass sich diese Generationen einfach trauen, darüber zu sprechen und es eben nicht wegdrückt. Ich glaube nicht, dass es Burnout und Depressionen früher nicht gab. Es gab einfach keinen Raum, darüber zu sprechen. Und darum wird die Generation als weniger belastbar dargestellt. Und das würde ich in Frage stellen. Natürlich gibt es da gesellschaftliche Entwicklungen und vielleicht auch so einen Generationenkonflikt, was so den Umgang mit Emotionen und mentaler Gesundheit angeht. Aber ich glaube, dass nicht nur die weniger hohe Belastbarkeit der Jugend ist, sondern eben auch der Fokus, der jetzt darauf gelegt wird und den Raum, den es einnehmen darf. Und dass wir eben das zu einer Priorität gemacht haben im Gegensatz zu unseren Eltern und Großeltern. Und aber auch diesen Luxus vielleicht auch haben, das zu tun. Unsere Eltern und Großeltern mussten sich unter Umständen eben auch um ganz andere Themen kümmern und hatten ganz andere Lebensaufgaben vor sich. Und wir dürfen uns jetzt darum kümmern, dass uns eben mental auch gut geht.
Ja, total. Und ich glaube, selbst wenn wir offener damit sind mittlerweile und auch solche Themen einfach offener diskutiert werden, gibt es eben immer noch ganz, ganz viele Räume, wo das eben nicht der Fall ist. Wir haben letztes Mal über Arbeitsplatz gesprochen. Wenn ich so an Profisport oder Ähnliches denke, glaube ich, gibt es ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft, wo diese Themen immer noch nicht offen angesprochen werden können und keinen Raum haben. Von daher ist es eben ganz wichtig, da weiterhin dran zu bleiben und dass sich auch Menschen trauen, darüber zu sprechen, dass Menschen den Mut haben zu sagen, ich habe Unterstützung, ich leide an Depressionen, ich habe Suizidgedanken, weil ich bin auch davon überzeugt, dass Reden hilft, dass es uns gesellschaftlich weiterbringt, dass es aber auch eben einzelne Menschen hilft. Da vielleicht auch nochmal so ein kleiner Fakt zum Thema Suizid. 8 von 10 Menschen, die Suizid begehen, kündigen ihren Suizid an. Oft ist es ja noch so ein Mythos, dass Menschen, die drüber reden, die machen das schon nicht. Da ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, doch, Menschen, die darüber reden, die machen das vielleicht auch so. Und wenn jemand Suizidgedanken äußert, sprecht die Person an. Das bedeutet nicht, dass man die Person dann unbedingt retten kann, aber vielleicht eben doch. Vielleicht kann man sie doch retten.
Weil man sie ernst nimmt.
Ja,
dem, was genau. Sie sagen.
Ja, und Menschen, die Suizid begehen, die wollen ja auch nicht unbedingt sterben. Sie wollen, was du eben auch schon sagtest, eben diese Situation nicht weiter ertragen. Also das kommt ja ganz häufig dazu und sehen eben keinen Ausweg aus dieser Situation. Und da ist das mit den Menschen ins Gespräch kommen, ihnen Hilfe anbieten, ihnen offenes Ohr und einen Raum anbieten, eben auch schon ganz, ganz wichtig. Genau, und ihnen auch zu zeigen, dass es Hilfe gibt und Unterstützungsmöglichkeiten, dass sie nicht allein durch ihre Krise müssen.
Und dir als Angehörige hat dann aber besonders geholfen, dass du dich da in Gemeinschaft fühlen konntest in dieser Trauergruppe. Also den Tod deines Vaters konntest du so ja nicht verhindern. Das bringt wahrscheinlich auch viel Machtlosigkeit dann als Gefühl mit, irgendwie da nicht interveniert haben zu können. Da hat dich dann die Gruppe gut auffangen können, hast du erzählt.
Ja, ich glaube, es war ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Also zum einen habe ich mich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema Suizid und auch psychische Erkrankungen beschäftigt. Also bei meinem Vater war nie eine diagnostizierte psychische Erkrankung da. Aufgrund des Verhaltens der letzten Jahre habe ich das daraus geschlossen, dass da wahrscheinlich eine Depression vorgelegen hat. Aber mein Vater war auch nie jemand, der, wenn ich gesagt hätte, so, wir gehen jetzt mal zum Psychologen, hätte er gesagt, nee, du spinnst wohl. Also es war so einfach die Generation und so, wie er aufgewachsen ist. War eben kein Raum, was du auch sagtest, eben kein Raum für diese Themen da. Mir hat Gemeinschaft sehr geholfen. Ja, mir hat der Austausch mit anderen geholfen. Es gab mir ein Gefühl von nicht alleine zu sein. Und ich hatte wenig Austauschmöglichkeiten in meinem Umfeld damals. Also ich war insgesamt zur damaligen Zeit relativ isoliert, sodass ich wenig Verständnis im Umfeld hatte. Und deshalb war das natürlich besonders wichtig für mich, dort auch zu sehen, dass diese ganzen Gefühle, die nach einem Suizid auf Angehörige einprasseln, normal sind. Man fühlt sich ja schon mit dem ganzen Thema irgendwie nicht der Norm entsprechend, weil es so gesellschaftlich ja eben tabuisiert wird. Und dann denkt man ja auch, diese ganzen Schuldgefühle, diese Wut, diese Trauer, alles, was da an unterschiedlichen Gefühlen kommt, eben auch das Thema Scham, ist irgendwie nicht richtig. Und dort habe ich einfach für mich feststellen dürfen, dass es völlig in Ordnung ist, diese ganzen Gefühle zu haben. Das Thema Schuld ist gerade auch bei Suizid einfach, ich bin alles nochmal durchgegangen, so, ne? Wie war das letzte Treffen? Wie war das letzte Telefonat? Hätte ich es erkennen müssen? Mein Vater hat es tatsächlich auch angedeutet. Es war mir nicht bewusst, wie wahr das werden kann. Nur im Nachhinein denke ich auch, was hätte ich machen sollen? Also er wäre niemals zu einem Psychologen gegangen. Er hätte sich niemals irgendwie anderweitig helfen können. Ich hätte ihn irgendwie zwangseinweisen müssen, wahrscheinlich. Hätte ich machen müssen, vielleicht so heutzutage, ne? Und nachdem ich mich ja auch so intensiv mit den Themen beschäftigt habe, mit Suizidalität, habe ich eben auch ganz viele Frühwarnzeichen gesehen, die ich dann eben auch bei meinem Vater gesehen habe. Und manchmal denke ich mir schon, hätte ich das alles früher gewusst, hätte ich es vielleicht, man weiß es nicht. Meine Gedanken sind dann eben, da hätte ich es vielleicht verhindern können. Also sowas wie eine Veränderung in seinem Verhalten. Er war sehr niedergeschlagen die Wochen zuvor und eine Woche vor seinem Tod war er dann auf einmal ganz euphorisch und ganz aktiv und war auf einmal Dinge am Regeln und Sachen am Organisieren. Das hätte mich stutzig machen müssen. Also auch schon so eine Verhaltensänderung. Da sollte man immer sehr sensibel und aufmerksam sein. Genau, dann diese Ankündigung an sich. Ich habe so ein bisschen abgetan, so, ja, komm, Vater, erzähl nicht so einen Blödsinn, ne? Heutzutage, naja, wenn mir jemand solche Gedanken äußert, würde ich auf jeden Fall anders reagieren, ne? Genau. Aber ja, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was würde ich anderen raten? Auf jeden Fall schauen, was einem selber gut tut. Tut einem der Austausch gut? Es gibt viele Reha-Möglichkeiten auch. Ich weiß von vielen, die in Kuren waren. Ja, das Thema Psychologen und Plätze ist natürlich eingeschränkt, aber natürlich auch das Thema Trauerbegleitung. Ich kannte das damals ja leider noch nicht. Und da einfach zu schauen, was tut einem gut. Ich war tatsächlich parallel zu dem, dass ich in der Selbsthilfegruppe war, auch bei einem Therapeuten. Und das tat mir auch gut. Ich hatte zum einen den Raum, mich auszutauschen mit anderen, aber auch den Raum, meine eigenen Themen anzubringen. Und das war eine gute Mischung.
Und toll. Halt auch gar nicht so einfach, ne? Gerade bei dem Therapieplatzmangel, da so schnell an jemanden zu kommen, der bei dem es dann ja auch passt. Ich finde das ja auch immer so schwierig. Das muss dann ja auch irgendwie zwischenmenschlich immer passen. Es ist ja nicht der Arzt, wo man mal 10 Minuten ist und sagt, ja gut, ist jetzt nicht meine Kragenweite, aber ich habe die Aspirin verschrieben bekommen. Ja, die sind frei verkäuflich, aber ich habe das Medikament verschrieben bekommen. Und da kann sowas wie Trauerbegleitung und Trauercoaching, finde ich, ist das eine super Brückenlösung. Natürlich sind wir keine Therapeuten und wenn es an irgendwelche traumatischen Ereignisse geht, dann sind da unsere Grenzen gesetzt. Aber alles, was so die Gefühlsebene betrifft und das Verifizieren all dieser Gefühle und den Raum, den die Gefühle brauchen, um da sein zu können, wie du es ja in der Selbsthilfegruppe auch erlebt hast, ne? Die Gefühle zu normalisieren, die man da so hat, gerade diese unangenehmen Gefühle wie Scham und Hilflosigkeit, das ist ja super, neben der Trauer auch einfach super belastend, finde ich. Das können wir ganz wunderbar in der Begleitung und im Coaching auffangen und da schon ganz schön viel bewirken, ohne dass man jetzt direkt irgendwie einen Therapeuten dazu ziehen muss.
Ja, genau. Und bei einer Trauerbegleitung kann man sich die Person auch aussuchen, genau wie du sagtest. Beim Therapeuten muss man ja manchmal Therapeutin muss man manchmal nehmen, was man kriegt, weil eben die Plätze so eingeschränkt sind. Wo ich auch finde, dass es ein neuer Trend werden darf, dass wir schnelle Hilfe bekommen.
Absolut. Und das darf auch parallel stattfinden. Ne? Ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst, dass wir ja auch auf einer ganz anderen Ebene und nochmal mit ganz anderen kreativen Mitteln arbeiten und dass das parallel auch stattfinden darf, weil das einfach nochmal ein ganz anderer Ansatz ist und auf ganz andere Dinge abzielt, auf ganz andere Themen als die, die man beim Therapeuten dann eben bespricht. Das ergänzt sich auch ganz wunderbar.
Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe damals festgestellt, also ich war unendlich dankbar, ich war schon in dieser Therapie zu der Zeit, als mein Vater starb und ich weiß noch, ich kam am Tag nach dem Tod von meinem Vater zur Therapiesitzung und war völlig aufgelöst. Und mein Therapeut war sehr, sehr nett, aber auch ziemlich überfordert mit der Situation. Er ist nun mal auch kein Trauerexperte. Er hat mir auf jeden Fall geholfen und beigestanden, aber ich merkte schon so im ersten Moment, war er selbst auch sehr betroffen damit. Und das war schon sehr interessant zu sehen. Also gar keine Wertung jetzt in irgendeiner Form, aber...
Weil ich das ja eh immer ganz spannend finde. Das finde ich ja auch in unseren Settings immer spannend. Man bereitet sich so innerlich drauf vor. Man kennt ja dann häufig auch schon seine Klienten ein bisschen, weil sie jetzt nicht das erste Mal da sind. Und dann überlegt man sich Methoden und auf die Themen abgestimmt. Sind ja häufig etwas größere und komplexere Themen, mit denen wir uns dann dort gemeinsam beschäftigen. Und dann überlegt man sich auch, was könnte ich denn heute machen? Und buddelt da in seinem Methodenkoffer und dann kommen die Klienten oder die Klientinnen hier an und bringen Themen und Klopper um die Ecke und denke so, okay, wow, da war ich jetzt einfach 0,0 drauf vorbereitet. Von daher, also improvisieren ist, glaube ich, ein großer Aspekt des Coachings und des Begleitens, dass man sich immer darauf einstellt, da könnte jetzt irgendwie auch ja selbst, also das hatte ich jetzt letztens wieder, eine Klientin, die bei mir ist und ich dachte, dass braucht vielleicht noch so ein bisschen mit der Trauer und die kam nach ein paar Wochen wieder und war wirklich verändert und kam mit einem Lächeln hier rein und ich dachte, okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, weil ich dachte, wir arbeiten jetzt hier noch ein wenig an der Trauer und du bist schon so viele Schritte weiter, als ich jetzt irgendwie erwartet habe, muss ich mich jetzt mal ganz kurz drauf einstellen. Von daher, so innerlich kann ich, fühle ich deinen Therapeuten, dass der in dem Moment dachte, okay, what the fuck, das ist irgendwie nicht das, was ich erwartet habe.
Ja, voll. Also flexibel sein gehört auf jeden Fall zu unserem Beruf dazu, das stimmt. Ja, von daher, genau, habe ich auch den Faden verloren.
Nicht schlimm. Aber dann ist es ja aber eigentlich ein total schöner Zufall gewesen, dass du da schon quasi in Therapie warst und in einem Coaching warst und da irgendwie aufgefangen warst. Es ist ja auch gar nicht immer die Regel. Das wäre ja eigentlich auch so ein Ideal, dass ich denke, ey, jedem gehören mal so 2 Stunden im Jahr. Therapiestunde, Coachingstunde, wie auch immer, weil das einfach, das ist ja immer wie Seele aufräumen, ne? Also ich bin ja auch großer Fan von Psychotherapie und Coaching, weil ich denke, man beschäftigt sich viel zu wenig reflektiv mit sich selbst. Man dreht sich sehr um sich selbst und um seine Problemchen und um seinen Alltag, aber sich selbst zu reflektieren und den Dingen mal auf den Grund zu gehen und zu schauen, wo sind denn da die Themen, und jeder hat Themen, also das ist einfach der Fakt. Es gibt halt die, die sich drum kümmern, weil sie vielleicht noch penetriert werden, dass andere Themen auch noch bei ihnen abgeladen werden von Leuten, die nicht zur Therapie gehen, und eben die Leute, die meinen, sie hätten keine Probleme oder aber halt eine viel zu große Scham, weil das ist ja auch immer noch ein tabuisiertes Thema, zum Therapeuten zu gehen, dann hast du ja an der Waffel, aber eigentlich sind das ja genau die Leute, die sich drum kümmern. Und ich weiß, unser Gesundheitssystem pfeift aus dem letzten Loch, aber das wäre so ein Ideal, was ich mir wünschen würde, dass es das irgendwann mal gäbe, weil ich glaube, dass ganz viele Dinge dann auch gesellschaftlich keine Kosten mehr verursachen würden, weil die Menschen dort aufräumen, wo das Problem sitzt, nämlich in der Seele und auf dem Herzen, und dann eben nicht mit ihren Knieproblemen, für die es keine Lösung gibt, oder ihr Magengeschwür oder sonstigen Sachen, dann beim Allgemeinmediziner oder im Krankenhaus landen. Also ich glaube, dass es viele Themen gibt, die man schon sehr frühzeitig bearbeiten könnte und lösen könnte, wenn man regelmäßig seine Seele aufräumt.
Ja, ein total schöner Gedanke, echt. Also so 2-mal im Jahr die Seele aufräumen. Ja, ich finde das so richtig schön. Ich finde, das machen wir auf jeden Fall zum Trend. Ich liebe es auch, so Impulse von außen zu bekommen. Weißt du, man ist ja immer nur irgendwie mit sich selbst beschäftigt, und da einfach mal, dass jemand anders einem mal nochmal so einen neuen Gedankenanstoß gibt, das ist so wertvoll, und deshalb bin ich auch totale Befürworterin dafür. Also ja, lass uns eine Initiative dafür gründen. Ja, genau. Ja, und auch was du sagst, also es sind wirklich so viele auch körperliche Symptome, die, glaube ich, eben ganz oft psychosomatischer Natur sind, wo wir halt eben nur die Symptome behandeln und nicht die Ursachen. Aber ich glaube tatsächlich auch, unsere Gesellschaft ist eben nicht auf Gesundheit, sondern eher auf Krankheit ausgerichtet.
Ja, klar, natürlich. Also die Pharmaindustrie freut sich.
Ja, gut. Okay, ich bin auf die Kommentare gespannt jetzt.
Aber anderes Thema.
Genau. Ja, war heute auf jeden Fall ein relativ schweres Thema. Vielleicht reizen wir die Zeit heute gar nicht so sehr aus und freuen uns über alle, die noch dran geblieben sind bei dem Thema. Genau. Ja, liebe Maike, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir und diesem Thema heute ein bisschen Raum gegeben hast.
Ich möchte ein großes Dank aussprechen, dass du das hier so erzählt hast und da so offen drüber sprichst, weil ich glaube, dass es tatsächlich immer wieder Impulse braucht, auch von außen, durch Menschen wie dich, um dieses Thema in Bewegung zu halten und um zum einen Menschen, die da potenziell gefährdet sind, da Hilfestellung zu bieten, indem man eben Menschen schult und Wissen teilt, da helfen zu können und die Frühwarnzeichen zu sehen, aber auch Überlebende eines Suizids zu sein und Menschen zu zeigen, dass man damit nicht alleine ist. Das finde ich total wichtig, denn ihr seid viele.
Das stimmt, wir sind viele, und an alle, die eben auch einen Menschen durch Suizid verloren haben, ja, möchte ich nur auch nochmal sagen, ihr seid nicht alleine, und ich finde immer, das Ganze darf seinen Platz haben. Also für mich ist es ganz klar, dass mein Vater einen ganz, ganz wichtigen Platz in meinem Herzen, in meinem Leben hat, und diese ganze Situation auch. Und es hat mich einfach sehr viel sensibler gemacht. Es hat mich bewusster auch fürs Leben gemacht. Ich habe irgendwie sehr stark mittlerweile so den Wunsch, ein gutes und zufriedenes Leben zu führen, und das eben vielleicht ein bisschen für ihn mit. Und ich glaube, dass jede und jeder irgendetwas aus dem Ganzen mitnehmen darf. Ne? So beschissen die Situation auch ist, dürfen wir beschissen in unserem Podcast sagen? Definitiv. Ne?
Absolut.
So beschissen. Ja, genau. Okay. Ja, so beschissen diese ganze Situation einfach auch ist und so schlimm es ist, dass wir als Angehörige das erleben mussten, ist unser eigenes Leben trotzdem auch noch da. So, das ist mir vielleicht auch nochmal ganz wichtig als Botschaft. Und dass man eben auch, so schwer das auch ist, sein eigenes Leben leben darf, auch so diese Erlaubnis sich selber auch zu geben.
Vielen Dank. Das war ein schöner Abschluss.
Okay, ich danke dir und allen, die zugehört haben. Und beim nächsten Mal suchen wir uns wieder ein etwas leichteres Thema aus.
Yes.
Okay. Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.